Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS3 Input.
Welches ist die gefährlichste Stadt der Welt? Ist es Bagdad oder vielleicht Kabul? Nein, die gefährlichste Stadt der Welt ist Ciudad Juárez. Nirgends werden so viele Leute ermordet wie dort. Ciudad Juárez liegt im Norden von Mexiko, an der Grenze zu den USA. Noch bis vor 2 Jahren hat die Stadt floriert und ist eine Partyzone für Amerikaner und Mexikaner gewesen. Aber dann ist ein äußerst blutiger Krieg zwischen Drogenkartellen ausgebrochen. Und jetzt versinkt Ciudad Juárez im Chaos. Da ist ein Radio-Feature, also eine Art Doc-Film für die Ohren, und zwar vom freien deutschen Journalist Arndt Peltner, der Ciudad Juárez besucht hat. Regie Günther Maurer.
Die Santa Fe Bridge. Sie trennt El Paso in Texas, USA, von Ciudad Juárez in Chihuahua, Mexiko. Eine Brücke zwischen Welten. Zwischen der zweitsichersten Stadt Amerikas und der derzeit gefährlichsten Stadt der Welt. Im letzten Jahr wurden über 2600 Menschen in Juárez umgebracht. Im Jahr zuvor etwa 1600. Und allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gab es schon weit über 300 Morde. Ende April wurde das 5000. Opfer seit Ausbruch des Drogenkrieges gezählt. Wenn der Besucher von El Paso aus über die Brücke kommt, liegt vor ihm die Avenida Benito Juárez. Eine Straße, die bis vor 2 Jahren noch Partyzone für die Schwesternstädte diesseits und jenseits der Grenze war. Nur rund 50 Meter von der Grenze entfernt, auf der rechten Seite, die weltberühmte Kneipe Kentucky Club Bar, in der sich seit 1920 Musiker, Künstler und Trinker trafen. Tom Russell, Country-Sänger aus El Paso, erinnert sich an die guten alten Zeiten.
Ich war sehr oft in Juárez. Immer mal wieder für Fiestas und zum Trinken in den Bars wie der Kentucky Club Bar. Habe an den Touristenplätzen gesessen, Bier getrunken und von den Mariachi-Songs bestellt. All das gibt es nicht mehr, wegen der Gewalt. Es ist sehr gefährlich, heute über die Santa Fe-Brücke nach Juárez zu gehen. Der Großteil der Morde spielt sich zwar zwischen den Drogengangs ab, aber man kann leicht in einen Schusswechsel geraten. Ich glaube nicht, dass sie absichtlich auf Amerikaner schießen, einfach weil das die ganze Situation noch weiter aufheizen würde. Ich singe jetzt mal ein Stück aus meinem Song The Eyes of Benito Juárez. Im Refrain geht es darum, dass die amerikanischen Waffen von hier nach da und die Drogen von da nach hier kommen.
And the guns they go that way, and the drugs they come this way, and the fat cats in Washington spin out the usual lies.
It's a reality.
Es hat jeden verändert. Es ist eine Realität.
Bürgermeister José Reyes Ferres.
Im alten Juárez hatten die Tanzlokale und die Bars ein großes Fenster nach Osten zum Sonnenaufgang. Sie waren 24 Stunden geöffnet und es wurde bis zum Morgen getanzt. Es war eine sehr lebensfrohe Stadt. Inzwischen hat sich vieles verändert. Heute gehen viele Bürger überhaupt nicht mehr aus. Sie bleiben zu Hause und haben Partys daheim. Wir sind noch immer eine lebensfrohe Bevölkerung, aber das zeigt sich nun anders. Wir versuchen, die Probleme unter Kontrolle und damit unseren Way of Life zurückzubekommen.
Julian Cardona. I'm a freelance journalist who's based in Ciudad Juárez, Mexico.
Julian Cardona. Ich bin freier Journalist in Ciudad Juárez, Mexiko.
Einige Reporter, die hierher kommen, um über die Situation zu berichten, glauben, sie kämen in ein Kriegsgebiet. Aber das hier ist ein anderer Krieg. Hier stehen sich nicht die Armeen zweier Länder gegenüber oder wie in einem Bürgerkrieg klare Feindgruppen. Hier ist es mehr ein Krieg zwischen ökonomischen Systemen. Wir leiden eher von innen heraus, wie unter einem Krebsgeschwür, einer Zersetzung der Gesellschaft. Die Stadt ist eine normale Stadt. Die Banken haben auf, die Busse fahren auf den Straßen, alles erscheint normal. Aber wenn man hier lebt, hat man immer das Gefühl, man könnte das nächste Opfer sein. Jeder denkt so. Keiner geht mehr in Restaurants. Viele Gaststätten mussten deshalb schließen. Niemand geht mehr in die Bars. Die Stadt wird nach 9 Uhr abends zur Geisterstadt. Wenn man ein schönes Auto hat, ein schönes Haus, ein Geschäft, gibt man eine gute Zielscheibe ab. Inzwischen ist es sogar so, dass die, die nichts haben, gekidnappt werden. In gewisser Weise werden Entführung und Ausbeutung so demokratisiert. Zuvor waren das nur die Ängste der Reichen, jetzt trifft es auch die Armen. Kleine Friseurläden zum Beispiel. Man sieht das nicht gleich, aber man sieht es an der Angst der Leute.
Die Avenida Benito Juárez hinunter in Richtung Downtown. Hier toste einst das Leben. Bars, Restaurants, Geschäfte, Straßenhändler und Musikanten. Heute ist alles wie ausgestorben, sogar tagsüber. Der Besucher fällt auf als Weißer. Kein Amerikaner weit und breit zu sehen. Auch Tom Russell kommt nicht mehr. Die Läden sind geschlossen, viele Scheiben eingeschlagen. Schaufenster mit Brettern vernagelt. Hier treffe ich Carlos Gutierrez, einen freischaffenden Künstler, der in Juárez geboren wurde und nun in El Paso lebt. Carlos bot sich an, mir die Stadt zu zeigen, und nach dem, was ich zuvor alles über Juárez gehört hatte, nahm ich das Angebot dankend an.
Before you would be like in the discotheques or bars or everything or driving around until 5.
Früher war man in den Diskos, den Bars, oder fuhr einfach rum bis 5, 6, 7 am Morgen. Dann ging man frühstücken draußen auf der Straße.
So I think people were, you know, felt safe. Plus,
die Leute fühlten sich sicher. Man kannte die Polizisten in der Nachbarschaft.
The cops that would, you know, be around your neighborhood and you would all know the cops and stuff like that.
La puerta más grande para enterar al país más hermoso.
Now, a lot of the places that used to be open until 2 a.m., now they close at maybe 8.
Jetzt schließen viele der Lokale, die früher bis 2 Uhr nachts auf hatten, schon um 8 Uhr abends. Die Besitzer fühlen sich nicht mehr sicher. Und die Leute gehen nicht mehr aus. Sie besuchen sich eher gegenseitig.
Although you don't notice it during the day, but
es hat sich alles drastisch verändert, auch wenn man das tagsüber nicht so merkt. Mein Bruder lebt heute in den Vereinigten Staaten, aber er besitzt eine Firma, die Kartons in Juárez produziert. Also wechseln er und seine Freunde ihre Autos, wenn sie hierher kommen. Sie haben ihre Luxuswagen drüben und einen unauffälligeren, wenn sie hier unterwegs sind.
The car that they drive.
So machen es viele Leute. Sie wollen nicht auffallen, haben Angst. Sie erschießen dich, ziehen dich aus dem Wagen und klauen das Auto.
Because they'll just shoot you. They'll pull you out of the car and take your car.
Juárez wird als eine Stadt beschrieben, die gefährlicher als Bagdad oder Kabul ist. Ich dachte also, ich komme auf ein Schlachtfeld. In eine Stadt, in der es offene Schießereien gibt, das öffentliche Leben nicht mehr existiert, hinter jeder Ecke, wie in einem Wildwestfilm, ein Bandoliero wartet. Dabei ist alles ruhig jetzt. Eine trügerische Ruhe. Der Krieg auf den Straßen von Juárez geht auf die Antidrogenkampagne der Amerikaner zurück. Als die USA in den 80er Jahren anfingen, gegen die kolumbianischen Kartelle vorzugehen, die ihre Drogen illegal über die Karibik nach Florida schafften, versuchten die Kolumbianer, auf neue Routen auszuweichen. Der Landweg bot sich an, auch wenn er beschwerlicher war. Doch korrupte Behörden und Polizisten erwiesen sich als hilfreich, weil käuflich. Man traf außerdem Vereinbarungen mit mexikanischen Banden, die Landrouten schützen sollten. Derweil machten die Amerikaner in Kolumbien weiter Jagd auf die Kartelle und schwächten die einst übermächtigen Drogensyndikate erheblich. Das wiederum stärkte die mexikanischen Verbrechersyndikate, die nunmehr einen Kampf um die Vorherrschaft über die lukrativen Drogenwege anfingen. Und Ciudad Juárez lag genau auf dem Weg in die USA. Wer die Stadt kontrolliert, hält die Kontrolle über den Drogenfluss in den Norden. Es geht um viel Geld, um verdammt viel Geld. Schätzungen des illegalen Drogenhandels reichen von 13,6 bis 48,4 Milliarden Dollar. Heute kontrollieren die mexikanischen Kartelle rund 70% des Drogenmarktes in den USA. 90% des kolumbianischen Kokains, das in den USA verschnupft wird, kommt über mexikanische Drogenrouten. Wie reich man dabei werden kann, zeigt das Beispiel von Joaquin Shorty Guzman, der es in diesem Jahr auf die Forbes-Liste der reichsten Männer der Welt geschafft hat. Geschätztes Vermögen über 1 Milliarde Dollar. Guzman ist der Kopf des Sinaloa-Kartells, das mittlerweile die Oberhand im mexikanischen Drogenmarkt hat. Nach mehreren tausend Morden. Juárez präsentiert sich mir an diesem Sonntag als eine freundliche Stadt. Blauer Himmel, Sonnenschein, freundliche Menschen. Nichts ist von Einschusslöchern oder einem offenen Krieg der Kartelle zu sehen. Doch etwas ist anders als in El Paso. Die Polizei ist überall gegenwärtig. Schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren auf Pickups durch die Straßen. An Straßenlampen, Häuserfassaden, Telefonzellen kleben Dutzende von Postern vermisster junger Frauen.
Yeah, this is something that you will see, like women that have disappeared.
Das sieht man hier überall. Frauen, die einfach verschwunden sind. Und sie verschwinden noch immer. Einige werden irgendwann tot aufgefunden. Aber nun, mit diesem Drogenkrieg ist das alles nicht mehr so wichtig. Zuvor war es das Thema. Die Menschen protestierten. Aber heute ist es das Drogenproblem. Es handelt sich um ganz normale Frauen, die in der Stadt einkaufen gehen und dann einfach verschwinden. Es taucht ein Van neben den Frauen auf und wenn es dann nicht so belebt ist, werden sie reingezogen. Und die Frage ist, wen soll man anrufen? Die Polizei. Die könnte selbst dahinter stecken.
Das ist eine alte Geschichte. Bereits 1993 begann diese Mordserie. Bis 2005 wurden 370 Frauenleichen gefunden. Die Zahl der Vermissten schwankt zwischen 400 und 600. Die Verbrechen wurden nie aufgeklärt. Und sie gehen weiter. Überall in der Stadt hängen die Bilder von Vermissten. Die Polizei scheint machtlos oder unwillig, ernsthaft etwas zu unternehmen. Sie schaut einfach weg. Vertrauen schafft das nicht. Kein Wunder also, dass Bürgermeister José Reyes Ferriz bei seinem Amtsantritt 2007 erst einmal die Reihen der Polizei durchforstet hat. Beliebt machte er sich damit nicht.
Es gibt viele Drohungen gegen mich, gerade weil wir gegen einige Polizisten vorgegangen sind. Die organisierte Kriminalität hat die Polizei für ihre Drecksarbeit benutzt. Als wir ins Amt kamen, haben wir mit der Säuberung angefangen. Die umfangreichste Säuberung überhaupt in einer mexikanischen Polizeibehörde. Rund die Hälfte der Beamten wurde gefeuert. Als wir das machten, erhielt ich, der Polizeichef und alle, die daran beteiligt waren, Morddrohungen. Am Ende wurde der Chef der Polizei, ein pensionierter Armeeoffizier, umgebracht. Wir haben inzwischen alle unsere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir müssen das auch tun, denn die Drohungen sind ernst gemeint.
The threats are real.
Ferez baute eine ganz neue und vor allem schlagkräftige Polizei auf. Dann kam der Januar 2008. Wie es genau passierte, weiß keiner so richtig. Von einem Tag auf den anderen brach die Hölle los in Juarez. Zwei konkurrierende Kartelle fingen an, sich gegenseitig im Stadtgebiet zu bekriegen. Es ging darum, wer die Drogenwege in die USA kontrolliert, so der Journalist Julian Gardona.
The market in the city for drugs and for some illegal business.
Der Drogenmarkt wurde von einigen wenigen in der Stadt kontrolliert. Dealer, Staats- und lokale Polizei und Gangmitglieder.
Drug traffickers and state police.
Im Januar 2008 gab es dann einen direkten Schlag gegen diese Leute. Und wir leben noch immer mit den Folgen.
Besides the two groups of organized crime, we have basically two groups of what we call pandillas or gangs.
Wir haben neben den zwei Kartellen auch noch zwei Street Gangs, die in Juarez aktiv sind. Gangs, die wie MS-13 und Mara Salvatrucha in US-amerikanischen Gefängnissen gegründet wurden.
Where the Mara Salvatrucha from Guatemala was also created and these type of gangs, very violent gangs.
Diese sehr gewaltsamen Gangmitglieder werden regelmäßig nach Mexiko ausgewiesen, unglücklicherweise für uns direkt nach Juarez. Viele von ihnen bleiben hier und stärken die örtlichen Gangs. Eine dieser Banden, die Aztecas, unterstützt das Juarez-Kartell und hat rund 7000 Mitglieder allein in Juarez. Im Gefängnis sitzen derzeit 1200 Aztecas. Es ist also eine riesige Gang. Auch die andere Straßengang, die Mexicles, ist mit einem anderen Kartell, dem Pacific Kartell, verbunden. Sie haben ebenfalls rund 1200 Mitglieder in der Stadt. Und dann gibt es noch eine dritte, aber sehr gewalttätige Gang, die sich AA nennt, Artist Assassins.
The Double A's or Artist Assassins, and they actually feel that.
Sie sehen Mord als Kunstform an und behandeln es auch so. Sie sind in das Pacific-Kartell verwickelt. Und all diese Gruppen bekriegen sich. Das sind die typischen Schießereien, wie es sich vor 10, 15 Jahren in Kalifornien gegeben hat. Zurzeit herrscht ein offener Straßenkrieg. Deshalb ist die Mordrate so hoch.
That keeps the number of dead up at a very high rate.
BRS3 Input.
In den 5 Tagen, in denen ich in Juarez unterwegs bin, werden rund 50 Menschen umgebracht. 2 Tage vor meiner Ankunft erlebte die Stadt einen neuen Höhepunkt mit 18 Toten. Die Artist Assassins hatten gleich mehrere Opfer geköpft, die Hände abgeschnitten und makaber zur Schau gestellt. Respekt vor den Toten? Fehlanzeige. Wenn man die Nachrichten in Juarez verfolgt, die Geschichten der Menschen dort hört, selbst sieht, wie eine Stadt in einem Sog aus Mord, Menschenverachtung, Kriminalität und Korruption versinkt, dann fragt man sich, wie man hier überhaupt noch leben kann. Carlos Gutierrez' Mutter wohnt nach wie vor in Juarez. Ihre beiden Söhne haben ihr schon mehrmals vorgeschlagen, doch rüber nach El Paso zu ziehen.
I just tell my mom, it's like, please don't drive if you don't have to go out, you know?
Ich sage meiner Mutter immer, bitte fahr nicht, wenn du nicht unbedingt raus musst. Aber sie fühlt sich sicher. Sie fährt nur in den Laden und wieder zurück. Sie will einfach nicht rüberziehen. Sie mag ihre Nachbarn und fühlt sich wohl.
Well, there's a lot of people that can move away and there's a lot of people that cannot afford to move away because they have their family or they have a business.
Es gibt eine Menge Leute, die nicht weg können, die es sich nicht leisten können. Sie haben eine Familie, ein Geschäft. Wohin sollen sie denn auch? Viele Arme in der Stadt ziehen nach dem Tod ihrer Eltern in ihr Elternhaus. Es ist nicht so wie in den Vereinigten Staaten, wo man einfach das Haus verkauft und umzieht. Hier gibt es mehr Tradition. Man behält sein Haus, gibt es in der Familie weiter, wenn die Kinder sich kein eigenes leisten können.
They cannot afford a new house.
An einem Abend bin ich mit der Polizei unterwegs. Ich will ihren Alltag kennenlernen. Der Pressesprecher des Bürgermeisters, Jaime Torres, bringt mich zum Präsidium. Vor dem Gebäude sind Barrikaden aufgestellt. Soldaten mit Maschinengewehren sichern den Eingang. Die Polizei ist auf der Hut. Im letzten Jahr erzwangen die Kartelle den Rücktritt des Polizeipräsidenten Robert Orduna, nachdem sie ihm direkt drohten und erklärten, sie werden so lange jeden Tag Polizisten umbringen, bis Orduna seinen Job aufgibt. Nach wenigen Tagen und mehreren toten Beamten schmiss der Polizeichef das Handtuch. Robert Orduna war zuvor für die Entlassung von 1600 korrupten Kollegen verantwortlich. Torres übergibt mich im Polizeipräsidium einem in Zivil gekleideten Mann, der offenbar schon auf uns gewartet hat. Auch einige Uniformierte wissen Bescheid. Also geht es los. Drei von ihnen und der Zivilgekleidete kommen mit. Hinten auf der Ladepritsche des Pickup warten zwei weitere mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten. Nach rund 20 Minuten Fahrt fordert der Zivile neben mir den Fahrer auf, umzudrehen. Kurz darauf sind wir wieder am Präsidium und es heißt nur, komm, komm. Also laufe ich hinter ihm her und denke, wir fahren nun mit einem anderen, besseren Auto weiter. Doch weit gefehlt. Der Mann geht auf einen ziemlich angeschlagenen alten Toyota Corolla zu, öffnet die Tür und fordert mich zum Einsteigen auf. Alle Warnlampen leuchten rot. Mein Griff zum Sicherheitsgurt bringt nichts. Der ist defekt und der Tacho bleibt auf Null stehen. Der Fahrer rast durch die Stadt. Links vorbei, rechts vorbei. An roten Ampeln wird kurz gehalten, geschaut und rübergebraust. Wohin geht es? Ich habe keine Ahnung. Aurel heißt der Fahrer, spricht aber kein Englisch und ich verstehe sein Spanisch nicht. Nichts kann ihn aufhalten, selbst ein Stau nicht, den er gekonnt und halsbrecherisch umfährt. An einem Einkaufszentrum halten wir endlich. Komm, komm! Er hastet über die Straße und da sehe ich auch den Grund für den Verkehrsstau. Die Polizei hat eine Straßenseite weitläufig abgesperrt. Ein Pickup einer Nobelmarke ist dort an einem Müllcontainer hängen geblieben. Auf der Straße 91 nummerierte gelbe Hütchen neben Patronenhülsen. Hinter dem Lenkrad des durchsiebten Fahrzeugs ein blutüberströmter Mann um die 30. Die Polizei sichert den Tatort. Kümmert sich erst nach einiger Zeit um den Toten. Er wird nicht abgedeckt. Die Spurensicherung sei noch an der Arbeit, wie mir ein Polizeisprecher über Funk erklärt. Nach einer Viertelstunde geht es mit den Worten One Killing weiter. Wieder rasen wir durch die Stadt. Dann kommt der Anruf von Kollegen. Wir halten vor dem Gebäude der Tageszeitung El Diario. Zwei Reporter steigen ins Auto. Einer mit einer sehr imposanten Fotokamera, der andere mit einem Funkgerät in der Hand, über das er den Polizeifunk abhört. So langsam begreife ich, dass mein Anliegen, die Polizeiarbeit zu beobachten, etwas falsch verstanden wurde. Hier versteht man darunter, eine Leichenschau zu veranstalten, von Tatort zu Tatort zu fahren. Meine drei Begleiter versuchen mir mit Händen und Füßen, englischen Bruchstücken und viel Lächeln alles zu erklären. Und dann geht es wieder los. Wir fahren durch die nächtliche Stadt. 10 Menschen werden in dieser Zeit von Kugeln durchsiebt. Der Tagesdurchschnitt im Januar. Unterdessen geht das Leben weiter. In Downtown, in den Restaurants und in den Geschäften scheint alles ganz normal zu sein. An der Oberfläche zumindest. Darunter lauert das Misstrauen, die Angst. Man beobachtet einander, schaut sich auf den Straßen um, blickt jeden an, der durch die Tür kommt. Und manchmal ist man fasziniert von der Gewalt, die hier zum Alltag wurde. Die Tageszeitung El Diario macht in jeder Ausgabe mit einem blutrünstigen Bild auf der Titelseite auf. Je brutaler und direkter, umso besser. Der Leichnam sollte noch nicht kalt sein, wenn die Bilder geschossen werden. Juarez ist eine Stadt, in der rund 1,5 Millionen Menschen leben und arbeiten. Direkt an der Grenze zu den Vereinigten Staaten ist Juarez ein allgemeiner Knotenpunkt für den Handel zwischen Nord und Süd.
Well, we in the city have two main economies.
Wir haben hier in der Stadt zwei Arten von Wirtschaft. Zum einen eine global agierende, produzierende Industrie. Amerikanische Unternehmen kamen schon in den 60er Jahren nach Mexiko, um hier billig produzieren zu lassen. Und seit 1994 ist Mexiko mit den USA und Kanada Teil von NAFTA, dem Freihandelsabkommen. Wir sind also schon seit über 40 Jahren eine globalisierte Stadt. Das bedeutet Jobs, aber mit niedrigeren Gehältern. Zum anderen entwickelte sich vor 15 bis 20 Jahren ein neuer Wirtschaftszweig, der Drogenhandel. Drogen kamen auf dem Weg in die USA durch Mexiko. Zum Teil blieben sie in der Stadt und im Land. Daraus entstanden weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner der Gegend. Vielleicht sogar noch wichtigere, denn sie sind profitabler, aber auch gefährlicher. Und sie veränderten die Stadt.
Als José Reyes Ferres im Juli 2007 zum Bürgermeister gewählt wurde, hatte er keine Ahnung, was ein halbes Jahr später auf ihn zukommen würde.
It's the perfect storm. We have four main problems.
Es ist der perfekte Sturm. Wir haben vier große Probleme. Erstens, in den 80ern erreichten wir Vollbeschäftigung in der Stadt. Wir hatten eine riesige Wachstumsrate und die Verantwortlichen in der Stadt entschieden, die Infrastruktur für dieses Wachstum auszubauen. Um dafür das nötige Geld zu bekommen, stoppten sie die Investitionen in die soziale Infrastruktur.
And because we didn't do that, many of the kids, their parents had.
Deshalb wuchsen viele Kinder, deren Eltern arbeiten gingen, auf der Straße auf, weil es keine Werte, keine elterliche Unterstützung und keine elterliche Führung gab. Das brachte eine junge Bevölkerungsschicht hervor, die heute 20, 25 Jahre alt und hochgradig kriminell ist. Fakt ist, 70% aller Mordopfer sind 14 bis 24 Jahre alt. Wir haben also eine gesamte Generation verloren. Diese Generation wuchs ohne Wertvorstellungen auf, weil es die Vollbeschäftigung gab. Das zweite Problem ist natürlich die organisierte Kriminalität, die seit gut 15 Jahren versucht, die Behörden und vor allem die Polizei zu bestechen. Erst den einzelnen Polizisten auf der Straße, dann dessen Boss und dann dessen Vorgesetzten. Am Ende der letzten Wahlperiode wurde der Einsatzleiter der Polizei an der Grenze mit einer Tonne Marihuana gestoppt. Zuvor hatte ich ihn entlassen.
The operation chief of the police, who when I came in, I fired most of the heads of the police department.
Die Korruption ging also bis ganz nach oben und war ausschlaggebend für die Entwicklung der Stadt.
The corruption went up all the way to the top of the police department. That's a second factor that was very important for what's happening. Third factor is that.
Das dritte Problem liegt darin, dass immer nur in das wirtschaftliche Wachstum investiert und die Polizei dabei vergessen wurde. Wir haben also die Bevölkerungszahl verdoppelt, die einhergehenden Probleme verdreifacht, aber nach wie vor eine gleich große Polizei wie vor 10 Jahren. Das spielt auch eine Rolle. Und der vierte und letzte Faktor ist die Wirtschaftskrise. Wir haben hier so viele Jobs verloren, so viele Menschen sind arbeitslos, dass wir nun jene Kinder ohne Werte haben, die gleichzeitig vom wirtschaftlichen Erfolg der organisierten Kriminalität geblendet werden.
Allein 2009 gingen in Juarez 25% der Jobs in der produzierenden Industrie verloren. Das waren rund 100.000 Arbeitsplätze. Die amerikanische Automobil- und Unterhaltungsindustrie machte ihre Fabriken in Juarez einfach dicht. Die Folgen waren dramatisch. 40% der Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten, die es noch vor wenigen Jahren gab, existieren nicht mehr. Eine Stadt, in der es vor 2 Jahren noch Vollbeschäftigung gab, stand nun vor dem Abgrund. Und die hohe Mordrate trug nicht gerade dazu bei, die Firmen in Juarez zu halten.
Wir mussten sehr eng mit den Firmen zusammenarbeiten, um ihnen die Situation zu erklären. In Juarez sind rund 100 der wichtigsten US-Unternehmen ansässig. Diese Firmen schauen natürlich genau auf die Risiken in Bezug auf ihre Investitionen, die sie weltweit tätigen. Glücklicherweise für uns sind viele der Unternehmen schon seit Jahren hier. Sie verstehen, dass die Gewalt vor allem ein Problem zwischen den kriminellen Gruppierungen ist und sich nicht gegen die Bevölkerung richtet. Wir haben regelmäßige Treffen mit ihnen, um sie darüber zu informieren, was wir machen, wie wir es machen, damit sie wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber das ist alles nicht leicht, denn Juarez ist eine Stadt, die sehr eng mit der amerikanischen Wirtschaft verbunden ist, vor allem mit der Automobilindustrie.
In particular, we're linked to the automobile industry. About 55% of our companies locally.
Rund 55% unserer Firmen hier haben mit der Automobilindustrie zu tun. Weitere 20% mit Konsumgütern. Mit der Wirtschafts- und Kreditkrise in den USA haben auch wir hier erhebliche Probleme bekommen. Innerhalb von 2,5 Jahren sind wir von Vollbeschäftigung auf eine Arbeitslosenquote von 25% gekommen. Das hat alles nur noch verschlimmert.
Doch damit nicht genug. Als im Januar 2008 der Drogenkrieg auf den Straßen von Juarez begann und amerikanische Besucher und Touristen aus anderen Ländern vorsichtiger wurden, versetzte Washington der Tourismusindustrie endgültig den Todesstoß.
Seit Februar 2008 gibt es in den USA die Nordamerikanische Reiseinitiative. Zuvor konnten amerikanische Staatsbürger einfach so und mit einem einfachen Ausweis nach Mexiko kommen. Seitdem müssen sie einen international gültigen Reisepass vorlegen. Rund 80% der Amerikaner waren jedoch noch nie im Ausland und haben demzufolge keinen Pass. Also blieben auch viele der Touristen weg, die sonst mal kurz von El Paso über die Grenze kamen, um hier zu essen oder die Stadt zu besuchen. Die besorgen sich keinen Pass für ein Mittagessen. Das hat uns in Bezug auf den Tourismus stark getroffen.
Man sieht den Wandel in der Geschäftswelt der Stadt. Tausende Menschen haben ihre Geschäfte geschlossen. Tausende sind in die USA gezogen. Die Stadt zerbröckelt vor unseren Augen, weil es nun überall Kriminalität gibt. Alles kann jedem passieren, zu jeder Zeit. Es herrscht so etwas wie Anarchie in der Stadt.
We have a, like a kind of anarchy in the city.
You want a taxi, my friend?
No.
Are you looking for something special?
No.
Here?
We need to get more help from the U.S. This is a joint problem. It's a problem that has to do a lot with the United States.
Wir brauchen mehr Hilfe von den USA. Das ist ein gemeinsames Problem, nicht nur ein Problem Mexikos.
It's a problem because the U.S. sells.
Es ist ein Problem, weil der Drogenverbrauch in den USA so hoch ist. Es ist ein Problem, weil in den USA Schnellfeuerwaffen ohne jegliche Kontrolle verkauft werden, die dann illegal hierher nach Mexiko kommen. Die US-Regierung hat bislang nichts dagegen unternommen. Es ist ein Problem, weil die Vereinigten Staaten Kriminelle in ihre Grenzregionen ausweisen, die dann zu uns kommen. Also die Situation hier hat viel mit den USA zu tun. Zum Glück hat sich die Einstellung der US-Regierung inzwischen geändert. Unter der Bush-Administration hieß es nur, ja, ihr habt da ein Problem in Mexiko, also ziehen wir einfach eine große Mauer zwischen den beiden Ländern hoch, damit das Problem in Mexiko bleibt und wir nichts davon hören müssen. Das ist natürlich nicht die Lösung. Und die jetzige Regierung versteht das auch. Sie arbeitet mit Präsident Felipe Calderón zusammen, um Lösungen zu finden. Ich denke, mit der Unterstützung aus den USA bekommen wir das alles unter Kontrolle. I think with the US help we'll be able to get a handle on
this. DRS3 Input.
Die USA haben mittlerweile verstanden, dass das Problem in Ciudad Juárez auch ihr Problem geworden ist. Als Mitte März direkt vor den Augen der US-Grenzsoldaten der Border Patrol an der Santa Fe Bridge eine amerikanische Diplomatin und ihr Mann erschossen und fast zeitgleich ein mexikanischer Mitarbeiter des Konsulats ermordet wurden, schreckte man auf in Amerika. Auf höchster Ebene wurde Unterstützung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität angeboten. Auch die Forderung von Bürgermeister Ferris, aus den USA abgeschobene Straftäter ins Landesinnere zu bringen und nicht einfach nach Juarez zu entlassen, wurde auf einmal ernst genommen. Amerika, allen voran die friedliche Grenzstadt El Paso, merkte über Nacht, dass der brutale Krieg auf den Straßen von Juarez auch in die USA überschwappen könnte. Im Zentrum von Juarez steht eine gewaltige Kathedrale. Sie ist der Mittelpunkt der Stadt. Die Türen stehen weit offen. Den ganzen Tag kommen die Gläubigen in die Kirche und in die kleine Missionskapelle gleich nebenan, um zu beten. 87% der Mexikaner sind katholisch. Religion und Glaube gehören hier zum Leben. Vor der Kirche ist ein kleiner Park. Männer und Frauen sitzen herum. Straßenverkäufer bieten Snacks und Getränke an. Es ist laut und sehr lebendig, was man nach all den Schlagzeilen über die Geisterstadt Juarez nicht erwartet hätte. Eduardo Hayen ist Priester und in der Diözese für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er und andere Vertreter der Kirche müssen in diesen Wochen und Monaten mehr tun, als nur für das Seelenheil ihrer Schäfchen zu beten.
Por supuesto, en mi parroquia hemos tenido asesinatos, crímenes de personas cercanas a la parroquia. Ha sido muy doloroso.
Natürlich haben wir in meiner Gemeinde Morde gehabt, Verbrechen gegen Menschen, die ihr angehören. Als Gemeinschaft schmerzt uns das zutiefst. Wir sind sofort bei diesen Menschen, gehen auf sie zu, um sie zu begleiten. Ich glaube, dass sie die Hoffnung auf Gott nicht verlieren. Ich glaube, dass sich viele Leute statt »Wo ist Gott geblieben?« fragen, »Wo waren wir?« Warum haben wir uns so weit von Gott entfernt? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Nicht »Wo ist Gott?«, sondern »Wo waren wir, als Gott uns mit seiner Liebe und seiner Freundschaft gerufen hat?« Das Problem ist nicht eines von Gott, sondern von uns. Wir haben unsere spirituell-geistigen Wurzeln verloren und wir haben uns von Gott entfernt. Nur Gott kann von Grund auf das Herz des Menschen verwandeln.
Solamente Dios puede transformar desde el fondo el corazón del hombre.
Es ist schwer, die verlorenen Schäfchen zurückzuholen, wenn der Respekt für das Leben verloren gegangen ist. 100.000 bis 150.000 Drogensüchtige sollen in Juarez leben. Und sie sind auf der Suche nach Geld, um ihre Sucht zu finanzieren. Die Kleinkriminalität ist deshalb außer Kontrolle geraten. Vom Taschendiebstahl bis zum Einbruch, vom Raubüberfall bis zur Entführung und Erpressung reicht die Palette. Und die Zahlen bestätigen einen Zustand, den der Journalist Julian Gardona Anarchie nannte. Zu dem offenen Krieg der Kartelle und der Gangs kommt also noch die Beschaffungskriminalität dazu. Und die hat zur Folge, dass ein Leben in Juarez nur mehr $50 wert ist. So viel erhalten Drogensüchtige für einen Mordauftrag.
nombre es Olga Rosa Ortiz Gutiérrez y soy subdirectora de Acción Social y Comunitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Mein Name ist Olga Rosa Ortiz Gutiérrez. Ich bin stellvertretende Direktorin der Abteilung für Soziales Zusammenleben und Gemeinschaften der Autonomen Universität von Ciudad Juárez. Es ist so. Du gehst aus dem Haus, verlässt deinen privaten Raum, um zur Arbeit zu gehen, und dabei denkst du immer daran, dass du nicht mehr zurückkommen könntest. Es bedeutet, Tag für Tag mit deiner Familie zusammenzuleben und immer auf Nachrichten zu warten, ob es jemanden erwischt hat, den du kennst. Und du fragst dich, warum gerade ihn? Warum nicht einen anderen? Das ist die Stimme einer sozialen Gemeinschaft, einer Gesellschaft, die immer schwächer wird, die mehr und mehr verstummt. Und bei unseren Freunden offenbart sich das Ganze in Angst, in Unsicherheit und der Frage, wie lange wir das noch ertragen können.
Manifestar el miedo, manifestar la inseguridad y manifestar hasta cuándo vamos a seguir en esto.
Olga Rosa Ortiz Gutierrez ist in einem einstöckigen Bürogebäude unweit der Universität untergebracht. Nach einem rund 45-minütigen Spaziergang von Downtown Juárez war ich schließlich dort angekommen. Unterwegs hatte ich kaum Leute auf der Straße gesehen. Als ich eine Frau nach dem Weg fragte, schaute sie mich nur verwundert an. Zu Fuß sei hier keiner unterwegs. Und nachts sollte ich hier lieber nicht lang gehen. Auch Olga Rosa Ortiz Gutierrez ist überrascht, dass ich zu Fuß gegangen bin. Ich winke nur freundlich ab und meine, so lernt man eine Stadt besser kennen. Angst ist in Juárez mehr als nur ein Wort. Die Menschen hier haben sich umgestellt, ihr Leben angepasst an die neue Situation. Beobachter nördlich und südlich der Grenze sprechen sogar vom langsamen Sterben einer Stadt. Die Reichen, die Eliten von Juárez sind schon lange über die Grenze nach El Paso gezogen. Ein langsames Ausbluten hat begonnen. Von Hoffnung sprechen die wenigsten. Es ist nur ein Wunschdenken, dass das Blutbad auf den Straßen endlich ein Ende nimmt, damit man die eigentlichen Probleme von Juárez angehen kann.
Militar, no. Militar, no.
Was sind die Lösungen? Eine militärische Lösung, die gibt es nicht. Wir glauben, dass ein Teil der Lösung ein Überdenken unserer gesellschaftlichen Struktur sein müsste. Ein Überarbeiten des Sozialwesens, unserer sozialen Probleme, die aus unserer Geschichte entstanden sind. In der Politik müssen wir in Richtung Gesundheits- und Arbeitspolitik, Erziehung, Wohnungs- und Städtebau und auch der Stadtentwicklung gehen. Es ist auch eine Neuordnung der Justiz und des Rechts nötig. Wir müssen die Gesetzlosigkeit, in der wir leben, bekämpfen. Man kann doch schwerlich akzeptieren, in einer komplett militarisierten Gesellschaft zu leben. Wir alle beobachten eine Vergewaltigung unserer Rechte. Nie geht es um das Gemeinwohl.
Yo creo que en ese sentido tenemos esperanza.
Also ich glaube, in diesem Sinn haben wir Hoffnung, dass die Dinge sich ändern. Mir scheint, dass die Strategie, die hier in Mexiko eingeschlagen wurde, um den Drogenhandel zu bekämpfen, nicht ganz die richtige war. Die Strategie der Regierung war nicht wirklich gut. Die Regierung begann einen Krieg gegen den Drogenhandel, von dem sie heute nicht weiß, wie sie ihn beenden soll. Wir hoffen, dass als nächstes eine Regierung kommen wird, die es versteht, den Drogenhandel effektiver zu bekämpfen, indem sie zum Beispiel in den Geldfluss der Drogenhändler eingreift. Indem sie den Drogenhandel über seine Finanzen demontiert, über seine Wirtschaftlichkeit. Das scheint mir sehr wichtig und wurde bisher nicht gemacht. Wann das passieren wird, das weiß ich nicht. Ich hoffe aber, dass wir eine effektivere Polizei bekommen, die endlich die Entführungen, das Anzünden von Geschäften und all das bekämpft. Aber meine Hoffnung ist auch, dass die ganze Stadt sich zusammentut, sich als, sagen wir, eine Kraft vereint. Sich die Nachbarn besser kennenlernen, auch die, die verschiedenen Gremien und Vereinen angehören, um gemeinsam eine soziale, besser strukturierte Gemeinschaft zu bilden und so gemeinsam als Stadt besser der Not entgegenzutreten.
tan emergente como las que estamos viviendo ahora.
Für Carlos Gutierrez, der mir die Stadt, in der er aufwuchs, zeigt, hat der Krieg aber auch eine gute Seite.
Ich habe das immer als eine Art Reinigungsprozess gesehen. Auch, dass die Regierung daran beteiligt ist und nun versucht, das Ganze zu ordnen. Es ist einfach völlig außer Kontrolle geraten. Ich weiß, sie töten Menschen und manchmal töten sie auch Unschuldige. Aber dieser Ort muss gereinigt werden. Und irgendjemand muss die Kontrolle wieder übernehmen. Das, glaube ich, wird auch passieren. Aber stell dir mal vor, wenn es diese Säuberung nicht gäbe, dann würde es so weit kommen, dass man nirgends in Juarez mehr leben könnte. Das muss passieren. Dieser Wandel muss kommen.
So, this has to happen. This change has to happen.
I think like all wars, there are.
Ich glaube, alle Kriege haben einen Anfang und ein Ende. Wir haben schon im November und Dezember 2009 einen Rückgang der Mordzahlen gesehen. Eigentlich schon seit August, wo die Zahl von 12 auf 10 Morde pro Tag im September fiel, dann auf 8 im Oktober und 7 im November. Es gab also einen Rückgang.
The crime rate went in August from 12 killings a day to 10 killings a day.
Aber als Beltrán Leviá, Mexikos Top-Drogenbaron, bei seiner Verhaftung umkam, wussten wir schon, dass das Morden danach wieder anfangen würde. Denn die anderen Organisationen hofften auf die Schwäche seiner Gruppierung. Jetzt sind wir wieder bei 10 Morden pro Tag angekommen. Es gibt also viele externe Faktoren, die das Geschehen in der Stadt beeinflussen. Aber wir hoffen, wie in allen Kriegen, dass es ein Ende gibt, ein baldiges Ende. Die Aztecas und die Mexicles sind immer noch da und die müssen wir unter Kontrolle bekommen. Viele von ihnen müssen noch hinter Gitter gebracht werden. Die Arbeit hat also erst angefangen.
Nach dem Mord an den amerikanischen Konsulatsangehörigen wurden zunächst reihenweise Gangmitglieder verhaftet. Die Situation in Juarez beruhigte sich allerdings nicht. Außerdem werden mehr und mehr Morde von umliegenden Grenzgemeinden auf mexikanischer Seite gemeldet. Es scheint, als ob die Gangs und Kartelle ihre Fäden um Drogenwege in den Norden auf die Gemeinden außerhalb der Stadt verlagern. Ich gehe wieder zurück über die Santa Fe Bridge nach El Paso und schaue mir die Stadt noch einmal vom anderen Ufer aus an. El Paso und Juarez sind zusammengewachsen. Die Grenze ist der Rio Bravo, ein wasserarmes Flüsslein. Beide Städte leiten das Wasser ab. Auf amerikanischer Seite hat man Zäune aufgestellt, Kameras und Bewegungsmelder installiert. Alle paar hundert Meter steht ein Jeep der Border Patrol. All die Sicherheitsmaßnahmen haben nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge aus Mexiko ferngehalten oder ihnen den illegalen Grenzübertritt erschwert, sie haben auch bislang dafür gesorgt, dass die Probleme von Juarez in Juarez blieben. Border Patrol Agent Carla Johnson ist stolz.
Yes, in 2006, just to give you an idea, before we got a mandate from President Bush to increase our numbers.
2006, bevor wir das Mandat von Präsident Bush bekamen, gab es rund 120.000 Zwischenfälle. 2007 sanken sie auf 70.000. 2008 dann um mehr als 50% auf 30.300. Und schließlich im letzten Jahr lagen wir nochmals 50% darunter, bei 14.899 Fällen.
Give or take, the close of the last fiscal year, we dropped 51% down to.
Wir haben also entgegen dem allgemeinen Trend einen riesigen Rückgang zu verzeichnen, von 120.000 Fällen im Jahr 2006 auf unter 15.000 im Jahr 2009.
Im Zuge dieser Grenzsicherung ist El Paso, die Sister City von Juarez, eine sichere Stadt geworden, wie mir Tom Russell, der Country-Sänger, erzählt, den ich noch einmal besuche.
It's almost a cleaner version of Juarez on our side. It's 70% Mexican-Americans.
Es ist wie eine saubere Version von Juarez mit 70% Mexican-Americans. Sehr sicher. Man lebt hier so in den Tag hinein. Hier liest man mehr über Afghanistan und Bagdad als über Juarez. Und das ist traurig, denn es geht um unser Nachbarland, ein verarmtes Land mit einer Menge Problemen. Und für den Drogenkrieg dort liefern wir die Waffen. Es gibt keine Waffenläden in Mexiko, nur einen in Mexico City, und der ist für Angehörige der Polizei und der Streitkräfte. Es ist also ein besonderes Phänomen, dass die Waffen aus Amerika und die Drogen von dort unten kommen.
Nach den beschlagnahmten Waffen zu urteilen, kommen rund 90% der Pistolen und Gewehre aus den USA. Sie werden illegal ins Land gebracht, um dort im Krieg auf der Straße eingesetzt zu werden. Doch die Kartelle lassen sich auch von anderen Ländern ausrüsten. Maschinengewehre, Granaten, Panzerfäuste werden aus afrikanischen und asiatischen Ländern, dem Kongo und sogar Nordkorea geliefert. Es geht um viel Geld. Die Drogenbosse zahlen gut. Nur ein nennenswerter Grenzeinsatz ist an diesem Tag von Interesse. Zwei Männer auf mexikanischer Seite rennen durch das trockene Flussbett, schneiden blitzschnell Löcher in die zwei Drahtzäune, als ein Border Patrol Agent sie erspäht. Bevor der Grenzer am Tatort ist, sind die beiden schon wieder auf sicherer mexikanischer Seite. Nur ein paar Sekunden dauert der Zwischenfall. Carla Johnson erklärt, man wisse nie, was einen erwarte. Es könnten Wirtschaftsflüchtlinge, aber auch Terroristen oder Drogenkuriere sein. Und die seien manchmal gefährlich. Die eigene Sicherheit stehe immer an vorderster Stelle.
Früher hat uns keiner angegriffen. Da sind sie einfach nur weggerannt. Heute ist es anders. Es ist schwieriger geworden, die Drogen als Schmuggler in die USA zu bringen. Daher steigt der Wert der Ware und sie wird verteidigt.
Die verstärkte US-Grenze und der Drogenkrieg in Mexiko haben natürlich Folgen. Der Preis für ein Kilo Kokain hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Und die Kolumbianer haben erkannt, dass es mittlerweile einfacher und genauso lukrativ ist, über Westafrika die Drogen nach Europa zu schaffen. Die Nachfrage nach den illegalen Substanzen ist weder in den USA noch in Europa gesunken. Grenzsicherheit, Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Kartellkrieg haben zwar zu höheren Preisen, aber nicht zu einem sinkenden Konsum geführt. Der bereits von Präsident Bush ausgerufene Krieg gegen die Drogen kann und muss als gescheitert angesehen werden. Agent Carla Johnson ist nicht die einzige Grenzerin, die in Juarez geboren wurde und nun in El Paso lebt, einen amerikanischen Pass hat und die Grenze bewacht. Was sie und die anderen Grenzpolizisten verbindet, ist auch, dass keiner mehr von ihnen nach drüben fährt. Die Gefahr, Opfer einer Schießerei oder gekidnappt zu werden, sei zu groß, meint sie. Gleich gegenüber dem Gebäude der Border Patrol liegt das Rathaus von Juarez. Dort im zweiten Stock hat Bürgermeister José Reyes Ferres sein Büro. Vor der Zimmertür stehen bewaffnete Personenschützer. Zu Hause schläft er mit einem Automatikgewehr unterm Bett. Time Magazine beschrieb ihn im letzten Jahr als den Mann mit dem gefährlichsten Job. Auf die Frage, warum er in dieser scheinbar aussichtslosen Situation und mit täglichen Drohungen gegen Leib und Leben nicht einfach das Handtuch werfe, hatte er kurz überlegt.
Ich liebe diese Stadt. Ich bin zwar hier, wie rund 70% der Erwachsenen, nicht geboren, aber aufgewachsen. Mein Vater war Bürgermeister von Juarez. Ich habe in London studiert und Jobangebote in London, New York und anderen Städten bekommen. Aber ich wollte zurück und hier bleiben, denn ich kann etwas verändern. Wir müssen da weitermachen, wo wir angefangen haben. Es ist extrem schwer, aber wenn wir es nicht weiterführen, in 5 Jahren wäre es nahezu unmöglich, unsere Stadt zurückzubekommen. Ganz wichtig ist, dass die Situation heute anders ist als noch vor einem Jahr. Damals hatten wir nicht die Ressourcen an Mitarbeitern und an Technik, um etwas zu bewegen. Heute haben wir sie. Es hat gut 1,5 Jahre gedauert, die Polizei zu säubern und zu stärken und die notwendige Technologie einzusetzen. Jetzt wird es schon bald besser für die Stadt werden.
on the city, and we hope to see it pretty soon.
DRS3 Input.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.